SRF 3.
Cleverer Schachzug oder zu lasche Justiz? Der sudanesische Präsident und mutmaßliche Kriegsverbrecher entzieht sich einer möglichen Festnahme. Sinnvolle Maßnahme oder Eigentor? Der Ständerat debattiert über schnellere Asylverfahren. Das Wetter in der Nacht und morgen viele Wolken und einige Regenschauer. Info 3 am Mikrofon ist Andi Lischer. Er spielt seit Jahren Katz und Maus mit der Justiz. Der sudanesische Präsident Omar Hassan al-Bashir, der mit einem internationalen Haftbefehl wegen Völkermords gesucht wird. Bei einem Besuch al-Bashirs in Südafrika hätten die dortigen Behörden zugreifen können. Es kam aber nicht dazu. Al-Bashir stieg in ein Flugzeug und entschwand. Ich bin jetzt verbunden mit Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Ist al-Bashir besonders raffiniert oder Südafrika besonders nachlässig?
Ja, alles sieht nach einer Flucht aus, aber nach einer Flucht, die von der südafrikanischen Regierung gebilligt wurde. Gestern hat der zuständige Richter in Südafrika noch alle Grenzposten angewiesen, den sudanesischen Präsidenten nicht ausreisen zu lassen. Und ich nehme jetzt nicht an, dass al-Bashir heute in Johannesburg über den Zaun geklettert ist. Sein Flugzeug musste zuerst aufgetankt werden. Also Südafrikas Regierung muss für diese Flucht grünes Licht gegeben haben und hat damit nicht nur seine Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof gebrochen, sondern auch die eigene Verfassung verletzt, nämlich die Gewaltenteilung ausgehebelt.
Seit 5 Jahren schon wird al-Bashir gesucht. Ihm werden unter anderem Kriegsverbrechen in Darfur vorgeworfen. Weshalb ist das Interesse gerade in Afrika derart klein, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen?
Ich denke, es gibt 2 Gründe. Auf der einen Seite ist das Verhältnis zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und Afrika völlig zerrüttet. Das Gericht wird als weiße Institution wahrgenommen, obwohl die Chefanklägerin eine Ghanesin ist. Es wird oft von postkolonialer Justiz gesprochen. Es heißt, es würden nur Afrikaner verfolgt, also afrikanische Präsidenten, Führer, Militärs, Despoten. Aber es ist eben auch so, dass meistens afrikanische Autokraten und Militärs schuld daran sind, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Es gibt nirgends so viele Bürgerkriege, wo eben dann auch Menschen Opfer davon werden und die sind meist Resultat von schlechter oder gar krimineller Regierungsführung. Und auf der anderen Seite gibt es in Afrika immer noch verbreitet Hemmungen, Präsidenten, hohe Generäle zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist immer noch das Prinzip der Straflosigkeit.
Jetzt ist al-Bashir also wieder in Sicherheit. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn irgendwann doch noch festnehmen kann und eben vor den Internationalen Strafgerichtshof stellen kann?
Die ist sehr gering. Also die heutige Episode ist ein weiterer Affront für den ICC, wo eben zeigt, dass der ICC in Afrika sich noch durchsetzen kann. Omar al-Bashir ist ja nicht das erste Mal ins Ausland gereist, jetzt in Südafrika, sondern er war in den vergangenen Jahren bereits unbehelligt nach Kenia, Malawi oder in den Kongo gereist, jüngst nach Ägypten, und er wurde nie verhaftet. Und ich denke, Omar al-Bashir ist klug genug, dass er nicht in die USA oder nach Europa reist. Also ich denke, der ICC wird ihn nicht verhaften können.
Informationen und Einschätzungen von Patrick Wülser, besten Dank. Zurück in die Schweiz, genauer gesagt nach Bundesbern, Pascal Schmitz.
Die reicheren Kantone müssen in den nächsten Jahren weniger an die ärmeren Kantone bezahlen. Insgesamt sind es 67 Millionen Franken weniger pro Jahr, die die Geberkantone an den Finanzausgleich überweisen müssen. Darauf haben sich National- und Ständerat nach längerem Hin und Her geeinigt. Bundesrat und Nationalrat wollten die reicheren Kantone ursprünglich stärker entlasten, nämlich um doppelt so viel. Insgesamt zahlen die 9 Geberkantone pro Jahr 1,5 Milliarden Franken an die Nehmerkantone. Die Landwirtschaft wird vom Sparprogramm des Bundes ausgenommen. Das Parlament hat die 57 Millionen Franken aus dem Programm gestrichen, die der Bundesrat im nächsten Jahr bei der Landwirtschaft sparen wollte. Im Ständerat fiel der Entscheid heute ganz knapp mit 22 zu 21 Stimmen. Insgesamt will das Parlament im Budget für das nächste Jahr mindestens 635 Millionen Franken sparen. Die beiden Räte sind sich aber in mehreren Punkten noch nicht einig. Der Industriekonzern Siemens baut in Zug rund 150 der 500 Stellen ab. Man reagiere so auf die gestiegenen Produktionskosten wegen des starken Frankens, teilt Siemens mit. Die 150 Stellen der Sparte Gebäudetechnik würden an Siemens-Standorte im Ausland verlagert oder an externe Firmen übergeben. Der Abbau in Zug soll Anfang nächstes Jahr beginnen. Die EU-Justizminister haben sich auf einen besseren Schutz der persönlichen Daten von Internetnutzern geeinigt. Ein wesentlicher Punkt der Reform sei das Recht auf Vergessen, heißt es in der Mitteilung der EU. Es solle also möglich sein, personenbezogene Daten in sozialen Plattformen löschen zu lassen. Nutzerinnen und Nutzer müssen zudem ausdrücklich zustimmen, wenn ihre Daten weiterverarbeitet werden, und Internetkonzerne würden bei Verstößen gebüßt. Die endgültige Fassung der neuen Regeln soll nun zwischen der EU-Kommission, dem Europäischen Parlament und dem EU-Rat ausgehandelt werden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.928 Punkten minus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,522 gehandelt und der Dollar zu 93,54.
Abend. Der Ständerat hat am Nachmittag mit der Asyldebatte begonnen. Schnellere Verfahren und schnellere Ausweisung bei einem Negativentscheid. Das sind Massnahmen, mit denen die Schweiz für Asylsuchende unattraktiver werden soll. Über das Thema habe ich kurz vor der Sendung mit Migrationsexpertin Denise Effionay gesprochen. Sie arbeitet an der Universität Neuenburg. Was sind denn die Gründe, weshalb Flüchtlinge am Schluss in die Schweiz oder eben in ein anderes europäisches Land kommen?
Man muss sich vorstellen, dass asylsuchende Menschen mit mindestens so vielfältigen Profilen sind wie etwa die Schweizer Bevölkerung. Und zusätzlich haben sie dann noch ein sehr facettenreiches Schicksal, wenn sie eben auf der Flucht sind. Und damit kommt es natürlich sehr darauf an, auf das Individuum. Es gibt gewisse Menschen, die haben vielleicht Verwandte in einem Land in Europa und möchten dann natürlich zu diesen Verwandten hin. Oder andere Leute kennen bereits die Sprache, haben vielleicht teilweise schon in einem Land gelebt und versuchen dann in dieses Land zurückzukommen. Aber im Vordergrund steht natürlich die Suche nach Schutz. Und von daher ist meistens die Frage, wohin jetzt genau, zweitrangig gegenüber eben überhaupt der Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen.
Was würden Sie sagen, wie viele Asylsuchende können überhaupt auswählen, wo sie hingehen wollen?
Also wenn man jetzt das gesamthaft anschaut, ist das eine kleine Minderheit, weil die große, überwiegende Mehrheit bleibt ja in den Herkunftsländern oder zumindest in den Herkunftsregionen, das heißt in Nachbarländern, von wo sie denn herkommen. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, weiterzureisen. Wenn jemand natürlich finanzielle Mittel hat und entsprechend auch Verbindungen, kann er natürlich, was weiß ich, Syrien nach Dubai sich absetzen. Aber ich würde sagen, das ist auf die Herkunftsregionen gesehen, ist das ein ganz kleiner Prozentsatz von vielleicht 10%.
Die Schweizer Politiker, die sagen ja, die Schweiz ist besonders attraktiv für Asylsuchende. Stimmen Sie dem zu?
Nein, ich denke, die Schweiz ist ähnlich wie viele andere mittel- und nordeuropäische Staaten. Sie genießt sicher einen besseren Ruf als vielleicht gegenwärtig Griechenland oder Italien, das mit der Lage überfordert ist. Aber insgesamt wird die Schweiz als positiv bewertet, aber jetzt nicht herausragend.
Seit heute diskutiert der Ständerat in der Schweiz über schnellere Asylverfahren. So möchte man die Flüchtlingsströme beeinflussen. Aus Ihrer Sicht ist das ein probates Mittel?
Nein, ich denke, die Beschleunigung der Asylverfahren hat zwar mehrere Vorteile für die Betroffenen, weil die Zeit während des Asylverfahrens ja meistens eine sehr unsichere Zeit ist, wo die Leute nicht recht wissen, ob sie denn bleiben können oder zurück müssen und deshalb auch nicht frei sind, um sich im Land einzuleben. Und es ist natürlich, Asylverfahren sind auch aufwendig und kosten viel. Und in dem Sinn ist es sicher ein Vorteil, wenn man diese Verfahren beschleunigt, und zwar für alle Seiten. Aber ich denke nicht, es ist generell ein Mittel, um die Asylflüsse zu steuern.
Das war Migrationsexpertin Denise Effionay.
Info 3 Abend.
ein Nilpferd, das durch die Straßen läuft, mehrere Löwen, Bären. Nach den heftigen Unwettern in der georgischen Hauptstadt Tiflis suchen Helfer weiter nach entlaufenen Zootieren. Und, was wesentlich beunruhigender ist, auch viele Menschen werden noch vermisst. Markus Sambale berichtet.
Suchtrupps und freiwillige Helfer sind unermüdlich im Einsatz in der georgischen Hauptstadt. Das Schicksal von mehr als 20 Menschen ist ungewiss. Vermutet wird, dass einige vorletzte Nacht von Wasser- und Schlammmassen mitgerissen wurden. Familienangehörige sind verzweifelt. Wir haben meinen Sohn noch nicht gefunden, nur sein Auto ist entdeckt worden und sein Handy. Wir haben die ganze Nacht über gesucht, bislang ohne Erfolg, aber wir suchen weiter. Das Ausmaß der Schäden ist enorm. Durch das Unwetter waren Flüsse über die Ufer getreten, ein Teil der Innenstadt wurde überschwemmt, auch weil die Kanalisation die Wassermengen nicht ableiten konnte. Autos wurden weggespült, Häuser sackten ab, einige Gebäude sind komplett zerstört. Ganze Straßenzüge sind mit einer dicken Schicht aus Geröll und braunem Schlamm überzogen. Oberstes Ziel ist es heute, die Straßen wieder passierbar zu machen, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung. Wir arbeiten seit gestern früh rund um die Uhr. Mit schwerem Gerät räumen wir verschüttete Straßen frei und jetzt einen Tunnel. Hart getroffen wurde der städtische Zoo. Mehrere Menschen kamen auf dem Gelände ums Leben und es starben nach jetzigem Stand mehrere hundert der Zootiere. Viele Tiere, vor allem im niedriger gelegenen Teil des Geländes, ertranken. Andere brachen aus ihren Gehegen aus und streunten durch die Innenstadt. Darunter Tiger, Löwen, Bären und Wölfe. Manche wurden eingefangen, viele aber direkt erschossen, wie ein seltener weißer Löwe, angeblich aus Sicherheitsgründen. Der Zoodirektor rief die Einsatzkräfte auf, Tiere nur im Notfall zu töten. Es ist unklar, wie viele wilde Tiere noch frei herumlaufen. Die Bewohner wurden aufgerufen, deshalb weiter besonders vorsichtig zu sein. Inzwischen hat eine Sprecherin des Moskauer Zoos ihren georgischen Kollegen Unterstützung angeboten. Der Moskauer Zoo ist bereit, Hilfe zu leisten und Tiere zur Verfügung zu stellen, um die Verlorenen zu ersetzen. Wir können auch für die Zeit des Wiederaufbaus in Tiflis Tiere von dort aufnehmen. Wir haben in Moskauer Vororten verschiedene Räumlichkeiten. Da können die Tiere untergebracht werden. Der Gesamtschaden durch das Unwetter in Tiflis wird von der georgischen Regierung auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.
Das war Info 3 am Montagabend, Redaktion Damian Rast und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.